Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Auf den Berg steigen, um dann runterzuspringen, das klingt erstmal ziemlich lebensmüde, ist aber der ultimative Adrenalinkick, sagen zumindest alle, die das schon mal gemacht haben. Es geht um Basejumping und das mit dem Lebensmüde, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Es sterben nämlich jedes Jahr gar nicht mal so wenig Menschen dabei. Das hat auch Maximilian Werndl erlebt. Er war selbst lange Basejumper, aber als dann irgendwann von den 10 Leuten, mit denen er regelmäßig gesprungen ist, nur noch 4 übrig geblieben sind, hat er angefangen zu realisieren, dass er damit aufhören muss, bevor ihn das auch umbringt. Er hat den Absprung vom Springen geschafft und ist heute Morgen mein Gast. Moin Maximilian.
Servus.
Kannst du das beschreiben, was das für ein Gefühl ist, so auch um das so ein bisschen nachvollziehen zu können, warum man das macht, ja? Wenn man irgendwie irgendwo auf dem Berg steht, bis 3 zählt und dann runterspringt?
Hast du schon mal einen Tandem-Fallschirmsprung gemacht?
Tatsächlich nicht, aber ich habe auch so eine leichte, ich sag mal einen leichten Höhenrespekt. Also so klettern, das geht gerade so, aber wenn ich irgendwie drüber nachdenke, ich meine, ich muss ja dann nicht selber springen bei einem Tandem-Sprung, aber wenn ich drüber nachdenke, ich stehe irgendwo am Ausgang eines Flugzeuges, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das schaffen würde.
Aber das war damals auch bei mir, als ich damit begonnen habe, die Frage, wie fühlt sich denn sowas an? Also ich konnte mir das nicht so herleiten irgendwie, wie das ist. Und das hat mich fasziniert und dazu bewogen, dass ich das mal unbedingt probieren muss. Und am Anfang fliegt man da rauf und dann geht die Tür auf, das ist alles total fremd und man kann es nicht so ganz greifen, dass das tatsächlich gerade passiert. Und ähnlich kann man sich das auch vorstellen, wenn man an so einer Felskante steht und da runter guckt. Es fühlt sich im ersten Moment falsch an und das Gefühl, das man dabei hat, das ist sehr schwer zu beschreiben. Aber Fakt ist, dass es ultra intensiv ist. Man riecht, man schmeckt, man hört wesentlich intensiver als sonst. Und also vor allem in meinem speziellen Fall war es besonders lebendig, das Gefühl. Weil ich habe halt gemerkt, dass mit der Zeit, wenn man das öfters macht, irgendwann verliert es dann seinen Reiz und wird so ähnlich wie Radl fahren.
Tatsächlich.
Aber bei diesem Sport ist es so, dass wirklich der Kick weitestgehend erhalten bleibt.
Ich finde das ganz spannend, so das mit dem Gewöhnungsprozess und vor allen Dingen mit diesem Absprungprozess, weil ich stelle mir das vor, ohne da jetzt wirklich mal an einem Flugzeug oder an einer Klippe gestanden zu haben, dass du ja erstmal wirklich alles so an Instinkt, was du in deinem Körper hast, überwinden musst. Also wenn ich schon mal irgendwie auf dem Berg drauf bin und stehe dann am Rand, so, das ist so dieses Gefühl von, eigentlich will ich hier gar nicht so nah stehen, weil mein Körper signalisiert mir, das ist falsch.
Ja, außer man verbindet dieses Gefühl mit etwas Gutem. Also es ist ja nicht so, dass ich da vorne stehe und Todesangst habe, sondern ich freue mich auf dieses Gefühl und deswegen gehe ich da ja auch hin. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich von heute auf morgen aufgestanden bin und gesagt habe, so heute mache ich einen Bestjump, sondern es war ein Prozess, der mein ganzes Leben lang bis jetzt schon angedauert hat und ich immer den Hang zum Extremen, zum Schnellen, zum Gefährlichen hatte, der immer krasser geworden ist und immer neue Ausmaße angenommen hat. Und irgendwann war es halt dann so weit, dass mir der normale Fallschirmsprung aus dem Flugzeug halt nichts mehr gegeben hat und der nächste Step bevorstand.
Und wenn man das einmal erlebt hat, hast du eben gesagt, dann will man das schon auch immer wieder erleben, weil es der Kick ist, um den es am Ende geht.
Weißt du was, wenn wir fertig sind mit unserem Interview, dann meldest du dich für einen Tandemsprung an, dann weißt du, wovon ich spreche. Weil wenn du das einmal gespürt hast, wie intensiv sowas sein kann und du landest dann wieder unten in der Wiese und denkst dir, sofort da wieder rauf und nochmal, sofort.
Lass uns vielleicht mal so ein paar Basics klären, um vielleicht Leuten wie mir, die das noch nie gemacht haben, auch so ein bisschen Basejumping zu erklären. Also man klettert eigentlich einfach irgendwo rauf, hat gerne mal so ein Wingsuit an, also so ein Dings mit Fledermausärmeln, mit dem man dann so ein bisschen fliegen kann. Verbessere mich, wenn ich irgendwas Albernes oder Falsches sage.
Ich sammle mal.
Ja, alles klar, schreib mal mit. Und dann springt man runter und zieht den Fallschirm relativ spät, richtig?
Ja, also das kann man so formulieren. In der Tat steckt tatsächlich ein bisschen mehr System dahinter. Mhm. Also vor allem unter falschem Springern gibt es eigentlich keine ungeplanten Sprünge. Man versucht ja eigentlich permanent alles, was schief gehen könnte, auszuschließen und macht sich schon für alles einen Plan. Mhm. Man klettert ja doch nicht irgendeinen Berg hoch und springt einfach runter auf gut Glück, sondern es ist schon sehr viel Arbeit dahinter. Also
Planungsarbeit.
Es ist ja auch eins der Ziele von Basejumpern, die sie sich gerne setzen, dass man einen eigenen Exit eröffnet. Das bedeutet, man findet einen eigenen Berg und den vermisst man dann mit so einem speziellen Leisegerät einmal von unten, dann mal von oben. Vielleicht klettert man ihn einmal hoch. Alles noch ohne Wingsuit und ohne Fallschirm, bis man die Sicherheit hat, okay, dieser Berg eignet sich dafür. Das kann man dann abgleichen mit GPS-Daten. Also als Fallschirmspringer hat man manchmal auch so ein GPS-Gerät dabei und weiß, welche Flugkurven man fliegen kann. Mhm. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo ich sage, okay, ich glaube, es könnte funktionieren. Und dann stellt man sich da hoch und springt. Ich habe das einmal gemacht. Es ist schon was anderes, als wenn man einen Sprung springt, wo man weiß, okay, da sind jetzt schon viele andere Basejumper gesprungen und es funktioniert. Aber es muss gut vorbereitet und gut geplant sein, solange man zumindest das nochmal mehr hin möchte. Ja.
Was braucht dann so ein Exit? Hast du diese Spots genannt?
Ja, genau. Mhm. Also Exit ist im Prinzip im Fachjargon der Ausdruck für so einen Absprungort. Und die Wingsuits werden immer besser. Also sie fangen eher an zu fliegen, sie brauchen weniger Geschwindigkeit, dass sie schon zu tragen beginnen. Also so wie Telefone immer besser werden und Autos immer besser werden, werden auch Wingsuits mit der Zeit besser. Und im Moment würde ich sagen, 100 Meter steile Wand und dann ein Gefälle von ungefähr 45 Grad würde sicherlich genügen, um einen sicheren Sprung machen zu können. Ich sage immer relativ sicheren Sprung.
Wie schnell fliegt man dann mit so einem Wingsuit an? Du hast eben gesagt, die Geschwindigkeiten werden geringer, die man braucht, damit das funktioniert überhaupt. Aber von welchen Geschwindigkeiten reden wir denn da?
Also wenn ich jetzt sage, ich fliege mit zwischen 150 und 200 Stundenkilometer, dann ist das so die normale Gleitgeschwindigkeit. Mhm. Aber dass die Wingsuits auch bei geringerer Geschwindigkeit gut tragen, hat zum ersten Mal den Sicherheitsaspekt, dass ich auch Kurven fliegen kann, ohne einen Strömungsabriss zu riskieren oder auch mehrere Kurven hintereinander in einer flachen Flugkurve fliegen kann. Da hat es ja bisher sehr viele Unfälle gegeben durch diese Strömungsabrisse, also explizit bei zu geringer Geschwindigkeit geflogen. Und es sind plötzlich Berge springbar, die vorher nicht springbar waren dadurch, ganz einfach.
Wie lange dauert dann diese Flugphase? Ich meine, das ist wahrscheinlich abhängig von dem Berg oder von der Höhe, wie hoch du kletterst. Ne?
Also das Größte, was ich mal gesprungen bin, und das war auch ein großes Ziel von mir, das war der Mont Blanc in Frankreich. Mhm. Da bin ich illegalerweise, wie sich im Nachhinein herausstellte, weil zu dem Zeitpunkt der Exit geschlossen war, über dieses Gelände gestiegen und vom Aiguille du Midi gesprungen. Das sind 3000 Meter Höhenunterschied zwischen Exit und Landing. Und da ist man tatsächlich knapp 3 Minuten unterwegs.
Mhm. Was geht dir dann dabei durch den Kopf oder ist das einfach nur Rausch in dem Moment? Gibt's da sowas wie Gedanken?
Du sprichst ein zentrales Thema an. Der Kopf hält an in diesem Moment und genau das ist, glaube ich, auch das, was die Extremsportler daran so fasziniert. Dieses permanente Rotieren des Kopfes und dieses Rattern, was man sonst immer hat, wie so ein Surren des Kühlschranks, dass man auch erst checkt, dass es da ist, wenn es aufhört. So ist es dann bei diesem Extremsport. Der Kopf hält an. Es zählt einfach wirklich nur noch dieser Moment. Es sind nur noch Reaktionen, es sind nur noch einstudierte Reflexe und dieser unfassbar intensive Moment ist da. Also von Gedanken tatsächlich würde ich jetzt nicht sprechen, dass ich da während dem Flug daran denke, welche Rechnungen ich nachher noch zu überweisen habe oder was ich heute Morgen gefrühstückt habe oder sowas. Das zählt in diesem Moment tatsächlich nicht.
Ist es das auch so ein bisschen, was so den Suchtfaktor ausmacht? Also bestimmt auch diese Sache mit dem Adrenalin, wobei du gesagt hast, auch selbst bei solchen Extremgeschichten lässt das so mit der Zeit zumindest so ein bisschen nach. Aber ist es das auch so dieses Abschalten, das Kühlschranksuchen ausmachen können, was das auch so ein bisschen, ja, was das Gefühl fördert, das immer wieder machen zu wollen?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja dadurch, dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe, bei meinem Beschluss damit aufzuhören, ich konnte nicht sofort aufhören. Es war tatsächlich eine Sucht auch irgendwann für mich. Mhm. Das musste ich erstmal begreifen und habe das dann beobachtet und mit einem Coach zusammen bearbeitet. Und ja, jetzt im Nachhinein betrachtet, ist es eine Methode, wie man zum Beispiel schlechte Gefühle übermalen, überschreiben kann. Mhm. Und dieses intensive Gefühl und dieses Gefühl von Lebendigsein und von Gegenwärtigkeit, das ist sehr ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und wenn man dann da sich wieder zurückdenkt in den Alltag, da will man eigentlich gar nicht hin. Und vom Alltag wünscht man sich wieder an diesem Berg hoch. Und wie gesagt, dieses Gefühl, das nimmt ja irgendwann ab. Also je öfter man das macht, desto weniger intensiv wird es. Und das heißt, okay, ich muss wieder einen drauflegen, um dieses Gefühl wieder zu bekommen. Und somit nimmt es eine eigene Dynamik an.
Aber es geht ja dann auch wirklich nur um die wenigen Minuten oder vielleicht sogar nur Sekunden, die du dann irgendwie in der Luft bist? Oder geht das dann schon quasi los? Also startet der Prozess schon, wenn du anfängst, einen Berg hochzulaufen? Weil das dauert ja wahrscheinlich dann je nach Höhe auch mal irgendwie ein Stündchen auf zwei, bis du dann irgendwie an dem Spot bist, wo du sein willst oder vielleicht sogar auch länger. Gehört das schon zum Prozess zu? Kannst du da schon abschalten?
Jein. Also so wie man sich schon im Urlaub fühlt, wenn man ins Auto steigt und losfährt, ist es im Prinzip mit dem Hochgehen. Also man kann auch beim Klettern, wenn man einen spektakulären Klettersteig raufsteigt, die ersten Kicks erleben. Aber eigentlich für die Basejumper geht es tatsächlich nur um den Sprung, nur um die paar Sekunden. Aber das Gefühl hält ja ein bisschen. Also es verblasst zwar dann auch relativ schnell wieder, aber so ein bisschen ist es da und man kann auch relativ lang davon zehren. Mhm. Und wenn man wieder zu Hause ist, also mir ging es damals sehr oft so, dass ich mich allein mit dem Gedanken daran sehr pushen und motivieren konnte. Mhm. Also egal, ob ich beim Joggen oder in der Arbeit oder beim Lernen oder bei irgendetwas war, was mich angestrengt hat und wo ich eigentlich gerade nicht sein wollte. Wenn ich in dem Moment kurz daran gedacht habe, wie das ist, da oben zu stehen, das Höhenrauschen, die Gräser da oben und dann in diese Wingsuit rein und da vorne an den Exit und dann springen und vielleicht fliegt mir im Kopf mal kurz die Line runter, da geht sogar der Puls hoch. Und das hat mir sehr viel gegeben damals.
Wird dann nicht alles andere, wenn du dann so drüber nachdenkst, so aus der Perspektive in deinem Leben, in dem du dann quasi auf dem Boden stehst, total langweilig? Also ich meine, du hast, du hast halt auch ein ganz normales Leben wie wir alle. Ne? Du hast Bauingenieurwesen studiert, arbeitest auch irgendwo in dem Bereich, stehst dann halt auf dem Boden. Und ist das dann nicht emotional zumindest völlig belanglos, was du dann da so tust?
Ich sage jetzt mal ein Wort, das kennt jeder und das ist meiner Meinung nach ein völliger Wahnsinn und zwar ist das Work-Life-Balance. Mhm. Also ich teile mein Leben durch zwei, ich teile mich durch zwei. Es gibt ein Leben, das ich tue, das ich tun muss, um Geld zu verdienen, um existieren zu können und dazu brauche ich einen Ausgleich. Und ja, für mich war dieser Ausgleich so extrem, dass alles andere eigentlich nur noch schwarz-weiß geworden ist. Also für mich war die normale Welt surrealer als die Zeit, die ich auf dem Berg und in der Luft verbracht habe. Also ich konnte mich nicht mehr spüren, ich konnte den Moment nicht mehr wahrnehmen, ich konnte nichts mehr empfinden. Es ging so weit, dass ich sogar Freunde und Bekannte bei diesem Sport verloren habe und ich konnte nicht darüber trauern, weil ich einfach so abgestumpft und so tot geworden bin innerlich. Und ja, du hast vollkommen recht. Also alles andere wird plötzlich irgendwie farblos.
Basejumping ist in Deutschland verboten. Wenn ich das richtig verstanden habe, wie springt man dann? Also machst du da was Illegales oder du hast jetzt eben von Frankreich gesprochen, wo es Exits gibt, die offensichtlich geschlossen werden können. Das heißt, sie können auch geöffnet sein oder geht es dann nur irgendwie intern in der Community darum, ob man denn gerade springen kann oder nicht?
Die Base-Jumping-Szene ist ja ziemlich klein und von Verbot konnte man erst sprechen, als die ersten Unfälle gab, dass es dann an speziellen Orten tatsächlich verboten wurde. In Deutschland ist es tatsächlich überall verboten, vor allem deshalb, weil es keine Berge gibt in Deutschland, von denen man eigentlich springen kann. Mhm. Also hauptsächlich nur Gebäude, Brücken und so weiter und das sind ja alles, die sind ja teilweise im Privatbesitz oder zumindest irgendwo in einem Haftungsbereich, wo es versicherungstechnisch nicht abbildbar ist, dass da irgendjemand hochklettern und springt. Mhm. Anders ist es in der Schweiz, in Österreich, in Italien und in Norwegen, wo es wirklich einfach überall wunderschöne Berge gibt. Es ist ein riesengroßer Spielplatz. Mhm. Und da hat sich in manchen Ländern gibt es Orte, wo man es explizit darf, überall anders ist es verboten. Mhm. In Italien zum Beispiel ist es geduldet. Mhm. Also es ist nicht erlaubt, aber auch nicht verboten. Mhm. Und in Frankreich ist es auch verboten, außer in Chamonix am Brevent, also gegenüber vom Mont Blanc. Mhm. Da darf man springen. Aber da gab es, glaube ich, jetzt in jüngster Zeit auch ein paar Unfälle und da hat der Bürgermeister kurzerhand entschieden, es ist wieder verboten. Also es ist immer ein Hin und Her von Verboten und Aufhebungen dieser Verbote, aber einen Bestjumper, der springen will, dann springt er halt in der Nacht oder in der Dämmerung. Da ist ja auch Dean Potter, die Kletterlegende im Yosemite Valley, ums Leben gekommen, weil er vom Park Ranger nicht erwischt werden wollte und bei Dämmerung gesprungen ist und selbst die Felskante nicht gesehen hat, an der er dann eingeschlagen ist. Also irrwitzig, aber ist leider traurige Wahrheit.
Verboten heißt genau was? Also machst du dann wirklich was Illegales? Also weiß ich, gibt es dann Strafzahlen oder was kann auf dich zukommen, wenn du erwischt wirst?
Man erzählt sich da immer so Horrorgeschichten, aber ich kenne keinen Bestjumper, der mal verhaftet wurde, den ich nicht wieder gesehen habe. Aber in Frankreich, glaube ich, kriegst du schon Handschellen angelegt.
Wirklich?
Und ich glaube auch, dass du dein Basegear nicht mehr siehst. Ich glaube, das ist konfisziert und wird dann, keine Ahnung, verbrannt. Oder die fangen selber an zu springen, ich weiß es nicht. In Italien oder in Kroatien zum Beispiel, da gibt es eine Brücke, von der wir immer gern gesprungen sind, die Limska Draga. Tolle Brücke. Und das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und den Basejumpern. Und wenn es mal einen erwischen, dann verbringt er vielleicht die Nacht in der Zelle, zahlt 100 Euro und dann geht es wieder weiter. Das ist ein Spiel eigentlich.
Jetzt hast du schon eine ganze Menge Länder gedroppt gerade. Das heißt, du bist auch relativ viel rumgekommen durchs Basejumping. Wo bist du schon überall gewesen? Wo bist du überall gesprungen?
Puh, gesprungen bin ich in Österreich, in Italien, eigentlich am allermeisten in Italien, in der Schweiz, in Frankreich. Ich glaube, das wird hauptsächlich gewesen sein. Also Base bin ich in diesen Ländern gesprungen, aber mit dem Fallschirmspringen war ich auch schon auf Weltrekord in Los Angeles, USA. Da haben wir die größte Formation der Welt aufgestellt für das Guinness Buch der Rekorde. Da sind wir mit 100 Wingsuits aus 5 Flugzeugen gesprungen. Das war auch spektakulär.
Ja. Und dann irgendeine Formation gemacht, genau, oder?
So eine große Raute haben wir aufgebaut. Aha. Es war gar nicht so einfach, weil bis sich 100 Leute mit 200 Stundenkilometer in einer Raute zusammenfinden, da haben wir tatsächlich eine ganze Woche geübt und haben es dann einmal geschafft. Und zu einem Überfluss ist bei diesem Rekordsprung dann auch noch eine Kollegin ums Leben gekommen, leider.
Krass. Ja. Kannst du noch... Oder hast du noch irgendwie ein Gefühl dafür, wie viele Sprünge das waren? Hast du die gezählt? Kann man das zählen?
Ich habe irgendwann mal aufgehört, dieses Logbuch zu führen. Also ich glaube, bis Sprung 950 habe ich Logbuch geführt. Es müssten ungefähr 1400, 1500 Sprünge gewesen sein insgesamt.
Was macht das jetzt so gefährlich? Also wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, darüber, dass auch Menschen gestorben sind, dass man sich dann den Platz gut aussuchen muss, wo man springt, dass Dämmerung keine gute Idee ist. es sterben regelmäßig Menschen bei diesem, ich sag mal, Hobby. Was ist da so gefährlich? Wo sind die Variablen, die schiefgehen können?
Also ich würde behaupten, dass Basejumper mit zu den ich will jetzt nicht sagen vorsichtigsten, aber zu den Menschen gehören, die alles am weitesten durchdenken. Also jede Entscheidung versuchen, in ihrer gesamten Tragweite abzubilden und abzuschätzen, ob es eine gute Entscheidung ist oder nicht. Das mag jetzt total verrückt klingen für einen Außenstehenden, aber beim Basejumpen macht man eigentlich nichts anderes, als jeden Handgriff, den man macht, vielfach zu kontrollieren, auch beim Packen. Und es kann ja, jeder einzelne Handgriff ist wichtig, macht man einen falsch, kann es einen schlimmen Fehler bedeuten, kann im schlimmsten Fall den Tod. Und ich ich bin fest davon überzeugt, dass ein Base-Jumper im normalen Leben ein sehr sicheres Leben führt, weil er einfach alle Eventualitäten versucht abzuschätzen. Mhm. Aber es macht es deshalb so gefährlich, weil der Mensch nicht für die Luft gemacht ist. Er ist nicht dafür gemacht, dass er fliegt. Und Menschen machen Fehler. Auch wenn Base-Jumper behaupten, sie können es und sie haben alles im Griff und sie haben alles durchdacht. Aber die meisten tödlichen Unfälle, die passiert sind, sind vor allem auf natürlich menschliches Versagen zurückzuführen. Aber nicht, weil der Fallschirm nicht aufgeht, sondern weil man es einfach übertreibt. Mhm. Weil man zu low fliegt, zu nah am Felsen, die Kurve zu eng zieht, einen Strömungsabriss produziert. Oder es gibt tausend Möglichkeiten, wie man sich bei dem Sport ums Eck bringen kann. Aber nicht, weil man den Fallschirm falsch gepackt hat oder man zu spät gezogen hat. Also diese Unfälle, die gehen mittlerweile gegen null. Mhm. Aber es passiert leider sehr viel, viel zu viel dadurch, dass man sich immer wieder dazu zwingt, einen draufzusetzen und wieder die Stange auf ein neues Level zu heben.
Wie konntest du das dann vor dir selber und auch vor deinen Freunden, deiner Familie, den Menschen, die dich umgeben, rechtfertigen, dass du immer wieder gesagt hast, ich gehe da wieder hoch, auch wenn ich weiß, also ganz konkret, Leute aus deinem Umfeld sind dabei ums Leben gekommen und du hast weitergemacht. So, ne? Also wie konntest du das vor dir rechtfertigen und vor deinen Liebsten quasi?
Es gab zwei Totschlagargumente, die ich immer vorgebracht habe und die ich auch jetzt immer noch höre von anderen Basejumpern. Zum einen, ich bin so. Also nehmt mich, wie ich bin einfach so. Also der nicht klarkommt mit mir, so, der soll sich bitte umdrehen und gehen. Man kann mich nur so haben, wie ich bin. Also ich habe mich mit dieser Person, Extremsportler, Basejumper, identifiziert. Und zum anderen habe ich immer gesagt, ja, der hat ja den und den Fehler gemacht, das würde ich ja nie machen. Ich weiß ja, dass man das nicht machen soll. Mhm. Also die Rechtfertigung über die eigene Kompetenz und die Rechtfertigung darüber, dass man einfach so ist und dass man das hinzunehmen hat, ebenso. Aber nicht wissend, dass ich ganz tief in einer Sucht drin stecke. Und wenn ich jetzt einen Alkoholiker frage, warum er das macht und warum er nicht aufhört damit, dann kriegt man ähnliche Antworten. Da sagt man, ja, ist ja nicht so schlimm oder ich bin halt so oder alle anderen sind schuld. Also man findet immer irgendeine Rechtfertigung oder den Grund für diesen Zustand und für das, was man tut. Ohne sich dazu genötigt zu fühlen, dass man jetzt aufhören muss. Hm.
Hast du dann Stress gehabt mit Leuten? Also haben Freunde oder Familie, Leute gesagt irgendwie, keine Ahnung, lass das oder ich habe keinen Bock mehr, mich mit dir zu umgeben? So?
Meine Mutter war tatsächlich diejenige, mit der ich am allermeisten gekappelt habe deswegen. Mhm. Und wir hatten ein tatsächlich getrübtes, teilweise auch sogar gar kein Verhältnis, weil sie eigentlich gar nicht mehr mitkriegen wollte, wann ich springe und sich Sorgen machen will. Und ich wollte mir immer diese Geschichten nicht anhören. Also die Beziehung zu meiner Mutter hat extrem drunter gelitten und meinen Freundinnen habe ich immer ganz klar gesagt, wenn du glaubst, dich dazwischen stellen zu müssen, dann musst du leider gehen. Mhm. Und krass. Das war damals einfach so. Und ja, jetzt im Nachhinein tut es mir natürlich extrem leid. Also das war nicht schön von mir und ich spüre auch jetzt erst wieder, was ich ihnen damals angetan habe. Hm.
Hast du dich dann überhaupt mit so Themen wie Tod oder Verletzung auseinandergesetzt? Weil eigentlich ist das ja ein Thema, was dich jedes Mal begleitet, wenn du dann irgendwie auf den Berg raufsteigst. Du könntest nicht mehr runterkommen oder halt nicht mehr lebendig runterkommen oder du könntest halt auch mit einer schweren Verletzung zurückkommen, vielleicht im Rollstuhl sitzen oder sowas. Also das muss man ja eigentlich im Hinterkopf haben, oder?
Also eine kleine Anekdote dazu. Mein Mentor, Basejumper sollten sich Mentoren suchen, die einen da in diesen Sport hineinführen und die Sachen erklären und beibringen. Und mein Mentor hat immer zu mir gesagt, Maxi, du musst dir einen Job suchen, den du auch im Rollstuhl machen kannst. Du musst dir einen Helm aufziehen beim Basejumpen, weil die Zähne sind teuer. Und lauter so Sachen. Also man weiß, wie ein Basejumper denkt, gell? Mhm. Und wenn dann ein Unfall passiert und ein Buddy da ums Leben kommt, dann wird es bis ins kleinste Detail analysiert, warum das jetzt so passiert ist. Mhm. Und teilt diese Information mit anderen Basejumpern und tut so, als hätten wir jetzt draus gelernt und es wird es nie wieder passieren. Mhm. Also man setzt sich mit diesem Thema schon auseinander, aber nicht emotional. Man zerlegt es mit seinem Kopf, warum das jetzt so passiert ist und wie man das in Zukunft vermeiden kann. Aber verarbeitet habe ich diese ganzen Verluste eigentlich noch lange nicht. Vor allem, weil ich es damals auch nicht zugelassen habe. Man ist ja so abgestumpft und schluckt alles runter irgendwie, aber man lässt es nicht zu, dass man sowas an sich heranlässt. Mhm. Und also wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, ob ich mir Sorgen gemacht hätte, dass ich mich verletze, also ich bin jetzt nicht vorsätzlich irgendwo dagegen gefallen, aber es hat mich auch nicht davon abgehalten, dass ich jetzt mal einen Sprung abbreche oder wieder runtergehe, wenn die Situation nicht ideal ist. Also ja, wenn jetzt, keine Ahnung, Unwetter aufzieht oder sowas, dann bin ich schon mal wieder umgedreht und runtergegangen. Ja. Aber es gab genug Situationen, wo ich mir gedacht habe, hey, das war jetzt nicht ideal, dass ich gesprungen bin, das hätte schief gehen können. Mhm. Also da war wieder dieser Druck größer als die Vernunft. Und da hätten eigentlich schon lang die Alarmglocken losgehen müssen.
Aber irgendwann ist dann passiert, irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ich muss aufhören, weil am Ende bringt mich das selber um.
Also ja, tatsächlich war der Hergang etwas anders. Mhm. Ich habe schon wesentlich früher begonnen, mit einem Coach zu arbeiten, weil ich so eine Unzufriedenheit verspürt habe in meinem Leben. Also ich war immer mit allem und vor allem mit mir selber extrem unzufrieden und ich wusste nicht warum. Mhm. Mir ging's gut, ich hatte alles, ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, Freunde und guten Job. Es hat ja alles gepasst, aber ich wusste nicht, warum ich so unzufrieden war. Und die Versuche im Außen, das irgendwie zu regeln, also umziehen, neue Freundin, keine Ahnung, das hat mich nicht aus dieser Situation herausgebracht und mir war klar, entweder ich löse dieses Thema irgendwann oder ich gehe in den Wald und hänge mich auf oder ich bin irgendwann an der Felswand zerschellt beim Wingsuit-Fliegen. Mhm. Ich muss irgendwie es schaffen, mich aus dieser Unzufriedenheit rauszuholen. Und dieser Coach hat mir an meinem ersten Tag gesagt, Maxi, du bist kein Bestjumper. Du bist ein ganz normaler Mensch, du bist sehr empfindsam, aber du bist süchtig. Und dieses Base Jumpen ist reinste Kompensation. Hör auf, sonst bringst du dich um. Mhm. Eigentlich wollte ich dann sofort diese Sitzungen abbrechen und sagen, ich kapier's nicht und B, was redst du für einen Scheiß? Klar. Ich bin doch so und mein Leben lang nichts anderes gemacht. Ich kann nichts anderes. Ich wollte es erst nicht wahrhaben. Faktisch hatte er aber recht. Mhm. Also ich habe meine negativen Gefühle, meine Unzufriedenheit betäubt mit diesem Extremsport und es war eine Spirale, die sich immer weiter nach unten gedreht hat, die immer schneller geworden ist und die letzten Endes eine Sackgasse war. Mhm. Und als ich das dann nach einigen Sitzungen erkannt habe, dass es so ist, habe ich gewusst, boah, krass, ich muss aufhören, weil sonst bin ich irgendwann tatsächlich tot. Mhm. Aber dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis ich wirklich meinen letzten Sprung gemacht habe. Also ich habe bis dahin dann nochmal sicher 70, 80 Sprünge gemacht, bis ich tatsächlich den letzten Sprung gemacht habe. Ich musste mich erst kontinuierlich da rausholen. Es war ein Prozess. Ich konnte es nicht von heute auf morgen aufhören.
Hast du dich dann teilweise auch schlecht gefühlt, dass du wieder gesprungen bist, obwohl in dir schon ein Teil der Erkenntnis gereift ist, dass es eigentlich nur eine Kompensation für was anderes ist und eigentlich für dich nicht gut?
Ja, war auch da. Mhm. Also vor allem, wenn ich zu Hause dann wieder meine Sachen gepackt habe und losgefahren bin und in das Gesicht meiner Freundin geschaut habe, ich begann zu verstehen und begann mitzufühlen und da kam dann schon auch das schlechte Gewissen. Also von, schau nicht so oder verpiss dich, wenn du nicht klarkommst, dann entscheide dich lieber jetzt als später, hin zu, boah, was tue ich hier eigentlich an? Also sie hat mich sehr gerne, sie hätte gerne, dass ich es nicht mache und ich stelle dieses Gefühl, das ich dabei erlebe, über alles und auch über meine eigene Gesundheit und über unsere Beziehung, die wir haben und über die Zukunft. Ich habe tatsächlich dann irgendwann begonnen, mich deswegen schlecht zu fühlen.
Mhm. Es gibt eine Kurzdoku über dich und die Gründe, warum du aufgehört hast. Und da sieht man deinen letzten Sprung. War das wirklich dein letzter Sprung?
Das war tatsächlich mein letzter Sprung.
Wie hat sich das angefühlt, als du wusstest, also war dir klar, das ist jetzt dein letzter Sprung, da wird es keinen mehr geben? Und wenn ja, was ist das für ein Gefühl, wenn du weißt, jetzt ist das letzte Mal dieses Gefühl und vielleicht dann wirklich nie wieder?
Ich wollte diesen letzten Sprung mit meinem Mentor machen, weil ich habe mit ihm begonnen und ich wollte mit ihm aufhören. Mhm. Mein Mentor ist leider wenige Tage zuvor ums Leben gekommen beim Basejumpen in Italien. Und das hat zum einen schon mal dieses Gefühl ein bisschen getrübt. Und der Sohn meines Mentors, der auch Basejumper ist, der hat zu mir gesagt, Maxi, mach nur einen nächsten Sprung und dann einfach keinen mehr, weil die schlimmsten Sachen passieren immer bei den letzten Sprüngen oder ich fahre jetzt das letzte Mal mit die Ski den Berg runter oder ich trinke jetzt nur noch ein Bier, jeder weiß, was mit dem letzten Bier ist. Und so ist es auch mit diesem letzten Sprung gewesen. Ich bin mit dem Filmteam von Beach Studios dort gewesen, die ja mit mir diesen Dokumentarkurzfilm aufgenommen haben. Und da waren dann so viele Kameras da und die Drohne und alles. Ich war fast sogar ein bisschen eher auf die Kameras fixiert als auf meinen letzten Sprung. Und bin dann einfach nur abgesprungen und rausgeflogen und habe tatsächlich erst in der Wiese realisiert, dass das jetzt der letzte Sprung war. Und war aber doch eher erleichtert. Also ich war da zu diesem Zeitpunkt schon so weit, dass ich mir gedacht habe, gut, dass das jetzt der letzte Sprung ist, weil ich will's einfach nicht mehr. Das Risiko nicht mehr nehmen und auch nicht mehr ein Opfer dieser Sucht sein. Ich wollte es nicht mehr.
Haben da nicht alle Beteiligten auch Schiss gehabt, dass da jetzt was schief gilt? Also ich meine, wenn du gerade sagst, die berühmten letzten Sprünge und so weiter, und jetzt stehst du da mit einem Filmteam und das Filmteam sagt, ja, wäre cool, wenn wir das begleiten können. Aber das ist ja dann auch eine Verantwortung, wenn die sagen so, ja, spring mal.
Also einer dieser Herrschaften des Filmteams, der da dabei war, ich sage jetzt absichtlich nicht den Namen, der meinte, hey, das wäre doch eigentlich ein richtig cooler Film, wenn du jetzt wirklich umkommen würdest bei deinem letzten Sprung. Weil dann könnte er wirklich erfolgreich sein. Gell?
Und, makaber.
Makaber, aber ja, so sind Künstler scheinbar. Und ja, also ich hab in dieser letzten Nacht vor diesem Sprung einen Albtraum gehabt, dass mein Schirm nicht aufging und irgendwas nicht funktioniert hat und ich mich dann verletzt habe und den Rest meines Lebens eine Behinderung mit mir rumschleppe von meinem letzten Sprung und das bereuen würde und mit diesem Gefühl und mit dem Tod meines Mentors im Hinterkopf bin ich da zu meinem letzten Sprung hoch. Das war schon eher wirklich, also ich stand unten danach unten in der Wiese und habe gesagt, Gott sei Dank, es ist vorbei, es ist gut und das war's jetzt.
Seitdem nicht mehr das Gefühl gehabt, irgendwie ich will doch nochmal vielleicht, ich will doch nochmal dieses Kribbeln spüren oder ist dadurch dann auch, ich meine, es ist jetzt schon eine Weile her, ne? Also über ein halbes Jahr auf jeden Fall. Ne?
Über ein Jahr sogar.
Bist du jetzt zufriedener geworden? Ist diese Unruhe, diese Unzufriedenheit tatsächlich dadurch jetzt irgendwie weg? Oder hast du schon das Gefühl, wäre vielleicht doch nochmal irgendwann?
Also für mich sind es zwei Themen. Mhm. Also das eine ist der Extremsport, das andere ist die Bearbeitung meiner Muster. Mhm. Aber zum Extremsport zuerst. Ich habe jetzt sehr viel gelernt in dieser Zeit und möchte nicht jetzt das eine durch etwas anderes ersetzen. Also beispielsweise, ich höre jetzt auf mit dem Basejumpen, aber fange mit dem Apnoe-Tauchen an zum Beispiel. Mhm. Dann stünde ich ja wieder vor diesem selben Problem und würde eigentlich nur das eine durch das andere ersetzen. Ich habe meine Sucht verstanden, ich habe meine Muster verstanden und ich kann mir nicht vorstellen, nochmal zu springen. Aber ich gebe dir recht, ich bin jetzt ehrlich zu dir, wenn ich so Videos von mir von früher ansehe oder Posts von Freunden, die noch springen, die neuen Wingsuits, die wieder wesentlich mehr können heute als damals meine, da kommt schon manchmal dieses Gefühl hoch, ich würde das gerne mal wieder spüren, aber ich würde es, glaube ich, nicht fertig bringen, mir das Ding anzuziehen, mich da hochzustellen und wieder da runter zu springen. Da bin ich jetzt schon zu weit. Mhm. Also selbst wenn ich wieder extrem rückfällig werden würde, was meine Zufriedenheit oder Unzufriedenheit angehen würde. Ich glaube nicht, dass ich es fertig bringen würde, wieder zu springen nach all dem, was ich jetzt erlebt und gelernt habe. Zu meiner Unzufriedenheit. Mhm. Mein Leben ist seitdem sehr viel einfacher und leichter geworden. Ich kann jedem empfehlen, sich mal mit einem Coach zu unterhalten. Also auch die nicht vom Bergen springen. Das Leben kann so viel cooler, entspannter und einfacher sein, wenn man weiß, wie man selber tickt. Man hat ja zu jedem Blödsinn, hat man Bedienungsanleitung fürs Handy, für den Fernseher, fürs Auto, aber keiner weiß, wie er mit seinen eigenen Emotionen umgehen soll. Und das mal mit jemandem so ein bisschen anzuschauen und aufzuarbeiten, das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen.
wenn du jetzt auf den Sport-Based Jumping schaust, würdest du sagen, das ist primär nichts für dich gewesen oder für Leute, die irgendwas damit kompensieren sollen? Oder ist das eigentlich generell Wahnsinn, weil das Risiko einfach so hoch ist, dass man immer mehr Risiken eingeht für den Kick?
Ich möchte keinen Rachefeldzug gegen Wingsuit-Based Jumping führen oder gegen Extremsportarten an und für sich. Hm. Ich würde einfach nur sagen, Leute, die schon so weit gegangen sind, dass sie sich an eine Felskante stellen und runterspringen, die haben ja schon einige Schwellen überschritten und die sind eigentlich permanente Grenzsuchende, sich selbstsuchende, vielleicht sogar auch Sinnsuchende, und die würden, glaube ich, nie aufhören damit. Es gibt keinen Basejumper, der sagt, mir reicht es, dass ich da runterspringe und geradeaus rausfliege. Jemand, der mit dem Basejump mal angefangen hat oder vielleicht auch andere Extremsportarten macht, der sucht ja immer dieses nächste Level. Und ich bin nicht derjenige, der sagt, Extremsportarten sind falsch oder alle, die Extremsportart betreiben, sind krank oder süchtig oder haben ein größeres Problem. Aber ich empfehle jedem, es mal kurz zu hinterfragen, was denn die Triebfeder hinter dem Ganzen ist und was mich denn so weit gebracht hat, dass ich so weit gekommen bin, dass ich es in Kauf nehme, mich in Gefahr zu bringen. Und derjenige, der das schafft, zu hinterfragen und da vielleicht auf fruchtbaren Boden zu stoßen, würde mich interessieren. Also ich bin mit sehr vielen anderen Extremsportlern seitdem in Kontakt und es ist interessant, was sich da tut. Also tatsächlich viele haben dann irgendwann gesagt, stimmt, also ich mache diesen Sport aus den falschen Gründen. Also ich benutze es als Werkzeug und tue es nicht der Sache wegen. Und dann rate ich jedem so schnell wie möglich damit aufzuhören, weil es dann im Zweifel immer irgendwann schief geht.
Hast du irgendwann die Gelegenheit gehabt, das Trauern nachzuholen, weil ja doch einige auch engere Leute bis hin zu deinem Mentor dem Sport zum Opfer gefallen sind und du ja eben gesagt hast, das war eine Weile, ist das einfach nicht an dich rangekommen so, ne?
Ja, es kommt in Wellen, also es ist manchmal intensiver und manchmal weniger intensiv, dieses Trauergefühl. Ich weiß nicht, ob ich es jemals wirklich nachholen kann. Also ich bin ja auch jetzt nicht der Dalai Lama geworden, dadurch, dass ich aufgehört habe oder angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Also ich bin noch lange nicht dort, wo ich gerne hin will. Und die Arbeit an mir, ich glaube, das wird ein ewiger Prozess bleiben. Ich drohe auch manchmal in diese alten Schienen zurückzurutschen, aber ich habe jetzt mit der Arbeit ein Werkzeug gefunden, das mir hilft, damit umzugehen. Und diese Verluste, ich denke gern an diese Menschen. Ich zitiere sie nach wie vor auch sehr gerne. Und dadurch leben sie für mich ein Stück weit auch weiter. Aber sie sind trotzdem eher eine Art Mahnmal für mich und für andere Menschen geworden, um zu sagen, fragt euch einfach mal, was in euch drin vorgeht und ob es das jetzt wirklich wertet, was ihr da gerade macht.
Ex-Basejumper Maximilian Werndl war zu Besuch hier in Dein Sonntag. Vielen lieben Dank für das sehr ehrliche Gespräch.
Gerne.
Und man kann deinen Film auf Festivals sehen.
Ja, also der Film selber heißt Last Exit, den kann man auf verschiedenen Festivals sehen. Meistens sind es Outdoor-Filmfestivals und online ist er auch zu sehen. Würde mich freuen, wenn ich gleichgesinnte oder ähnlich denkende Menschen höre und mich mit ihnen austauschen kann.
Herzlichen Dank und dir einen schönen Sonntag noch.
Danke, dir auch.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.